Guten Morgen alle miteinander. Wollen wir beten? Steht ihr nochmal auf dazu? Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Osterfest und ich danke dir dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Herr, Ostern erinnern wir uns daran, dass du die Vorzeichen unseres ganzen Lebens geändert hast. Und heute sitzen vielleicht manche hier, die von sich selber denken, mein Vorzeichen ist nicht so gut. Ich hatte vielleicht nicht so gute Startbedingungen in meinem Leben oder in meinem Leben ist schon manches schief gelaufen. Aber Ostern hast du die Kraft der Auferstehung freigesetzt. Herr, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Herr, die Tür zum Himmel ist aufgestoßen und auch die Gräber in unserem Leben, auch Versagen und Angst und Schuld, ist durch diese Auferstehungskraft ein für alle Mal ein Stoppzeichen gesetzt. Wir haben ein neues Vorzeichen in unserem Leben und dafür danken wir dir. Und wir laden dich jetzt herzlich ein, Herr, dass du zu uns redest, Herr, auch durch die Bibelstelle, die wir gleich miteinander lesen. Sei du bei uns. Amen. Heute Morgen heißt die Predigt, ach Peter, ich danke dir, das ist super. Ja. Heute Morgen möchte ich mit uns nachdenken über neue Horizonte, über Osterhorizonte. Vor vielen Jahren bin ich mit einer Jugendgruppe segeln gewesen und da gab es so einen wunderbaren Abend, den wir zusammen gesessen haben an Deck. Wir hatten ganz tolles Wetter, wir konnten den Sonnenuntergang beobachten, wir haben Gitarre gespielt, Musik gemacht, wir haben mit der ganzen Gruppe an Deck gesessen und der Abend hätte endlos weitergehen können. Wir haben bis spät in die Nacht, als schon längst die Sonne untergegangen war, zusammengesessen, uns unterhalten, eine richtig tolle Zeit und dieser Himmel, dieser Horizont, der ist mir in Erinnerung geblieben. Und in diesem Abend war dieser Horizont auch so ein Symbol für mein Leben. Ich habe mich so gut gefühlt, so unter Freunden gefühlt, so gesegnet gefühlt. Dieser Horizont war auch in dem Moment mein Lebenshorizont. Und da sind wir bei unserem Thema auch heute Morgen. Ein Horizont, ein schöner Horizont, der macht etwas mit uns. Das geht uns schon so, wenn wir in der Natur sind. Aber wenn wir den Eindruck haben, so ein Horizont eröffnet sich über meinem Leben, das inspiriert wahnsinnig. Das gibt uns Kraft, das gibt uns Hoffnung. So ein Horizont, der holt das Beste aus uns heraus. Und da sind wir beim Osterhorizont. Heute eröffnet sich ein neuer Horizont für dich. Auch wenn du das noch nicht sehen kannst, auch dich noch gar nicht danach fühlst. Ostern bedeutet, dass etwas Entscheidendes in der unsichtbaren Welt sich geändert hat. Der Fluch über dem Leben von Menschen, die auf Gott vertrauen, die auf Christus vertrauen, die Macht dieses Fluches wurde gebrochen und uns ist ein neuer Horizont aufgegangen. Wir können leben. Wir können gesegnet leben. Und deswegen heute unter dieser Überschrift neue Horizonte. Das Horizonte eben so eine Wirkung auf uns haben. Das ist ja auch in den Sprachgebrauch eingegangen. Es kann zum Beispiel etwas über unseren Horizont gehen. Wir können dunkle Wolken am Horizont haben. Wir können das so empfinden, dass unser Horizont zu klein ist. Wir können zu jemandem sagen, dein Horizont ist beschränkt. Uns können neue Horizonte aufgehen. Alle diese Sätze, die kommen jetzt in der Predigt vor und sind Teil dieses Textes, den ich euch nun lesen möchte. Ein neuer Horizont, nämlich für Maria von Magdala. Ich lese uns mal Johannes 20, 11 bis 17. Maria aber stand weinend draußen vor dem Grab. Und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weißgekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?« fragten die Engel. »Weil sie meinen Herrn weggenommen haben«, erwiderte sie, »und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Und sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?« fragte Jesus sie. »Wen suchst du?« Und sie dachte, er sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Und sie drehte sich zu ihm um und rief aus Meister. Berühre mich nicht, sagte Jesus, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott auffahre. Johannes 20, 11 bis 17. Drei Horizonte kommen in dieser Geschichte vor. Der erste Horizont, von dem wir erfahren, das ist der verdunkelte Horizont. Ostern und Ostergeschichten, die beginnen immer unter schwierigen Horizonten, immer im Dunkeln. Unsere Ostergeschichte beginnt da, wo sie eigentlich zu Ende ist, wo nur noch Trauer und Schmerz nachbleiben. Das gehört zu den Ostererlebnissen im Neuen Testament fest dazu. Und das ist das Erste, was ich uns heute Morgen zusagen darf, wenn es in dir ganz dunkel ist und ganz finster ist und da wenig Hoffnung ist und dein Horizont, dein Horizont sich verdunkelt hat, dann ist das die perfekte Ausgangssituation für Ostern. So ging es Menschen, die mit Gott unterwegs waren, schon immer. Diese Momente gibt es. Das Böse ist in der Lage, unfassbar dunkle Kulissen aufzufahren. Und Ostern ist es ja mehr als eine Kulisse. Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld am Kreuz. Und dennoch hat der Teufel in Wahrheit nicht das letzte Wort. Er sitzt gar nicht im Regiment. Er fährt Kulissen auf. Es scheint nur so, als sei alles sinnlos. Aber so wird es uns Menschen im Leben immer gehen. Es gibt Momente von großer Entmutigung. Das sind so scheinbare Feste für das Böse. Da feiert der Teufel eine Party, haben wir den Eindruck. Das erleben wir, wenn wir in die Nachrichten schauen, bei manchen Konflikten in der Welt. Aber das leben wir auch ganz persönlich. Manchmal in Familienauseinandersetzungen, die so aus dem Ruder laufen. Und wir uns nachher fragen, wie konnte das passieren? Es herrscht eine regelrechte Dunkelheit, kann über eine Familie herrschen. Das gibt es auch in Ehen, das gibt es in Freundschaften. Ihr wisst genau, wovon ich spreche. Wir haben Empfinden für solche dunklen Wolken, die über uns sind. Also Karfreitag, da lastete auch eine Dunkelheit über dem Land. Das wird zweimal erwähnt, auch im Lukas-Evangelium, dass eine Finsternis plötzlich über das Land kam, als Jesus da hing und starb. Ich glaube, das war nicht nur eine wirkliche Finsternis, es war auch eine seelische Finsternis, die um sich griff. Eine Hoffnungslosigkeit. Und diese Dunkelheit ist hier noch nicht vergangen. Am Anfang des Matthäus, also am Anfang des Kapitels, was ich euch gelesen habe, da ist es auch bei den Frauen so. Sie brechen noch in der Dunkelheit auf. Und sie sind immer noch ganz erfüllt von diesem Schmerz, dass Jesus gestorben ist. Und bei Maria wird das noch viel mehr der Fall gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen was von Maria von Magdala wisst. Da wird ja immer viel hineingetextet und hineingedichtet in die Person von Maria von Magdala. Spätere Jahrhunderte haben behauptet, die hatte irgendwie ein Verhältnis zu Jesus und solche Dinge. Das ist alles Blödsinn. Die Bibel sagt uns eigentlich gar nicht so viel über sie, aber eine Sache erzählt sie uns und die ist wichtig für diese Geschichte. Maria von Magdala war, bevor sie Jesus traf, eine Frau, die okkulte Belastungen hatte. Das Neue Testament sagt uns, sie war von 7 Geistern besessen, als Jesus sie traf. 7 ist ja auch eine Symbolzahl in der Bibel. Also die Bibel will sagen, diese Frau, die war komplett und in einer kompletten Dunkelheit. Ihr ganzes Leben war besetzt von dieser Dunkelheit, von einem dunklen Horizont. Und dann hat Jesus sie freigemacht und hat ihr Hoffnung gegeben. Und sie wurde als unverheiratete Frau zu den Jüngern gerechnet, ein ganz neues Selbstbewusstsein. Sie hat in der Gruppe einen festen Platz gehabt. Sie wurde zu einer der wichtigsten Personen im direkten Gefolge von Jesus. Das hat das Licht von Jesus in ihr bewirkt. Der hat alles verändert. Ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und jetzt versetzt euch mal in ihre Rolle hinein. Die trägt nicht nur Jesus hier zu Grabe, die trägt ihr eigenes Leben zu Grabe. Es war alles gestorben mit ihm. Und jetzt kommt diese Dunkelheit zurück. Diese Finsternis kommt zurück, als hätte sie gesiegt und beansprucht zurück, was doch mal ihm gehörte, nämlich diese Frau. Ich stelle mir vor, wie das alles in diesem Moment Maria angriff. Umso bewundernswerter, dass sie trotzdem nicht von Jesu Seite wich. Das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Jetzt hier in diesem Tagen, am Karfreitag noch, wenn man das mit Petrus vergleicht, einem der wichtigsten Jünger von Jesus, der bestimmt auch hart im Nehmen war, aber Petrus hat Jesus verraten, hat bitterlich weinend irgendwo in der Ecke gesessen. Wo war Maria? Unter dem Kreuz. Und stellte sich dieser Dunkelheit und ging weiter. Und als die Jünger aus Angst vor den Juden alle in Deckung gegangen sind, wer ist da am Grab, um die Beerdigung durchzuführen und den Leichnam einzubalsamieren, weil das hatten sie vorher nicht mehr geschafft wegen des Sabbats, das wollte sie jetzt machen, Maria. Und in diesem Moment übersteigt der Schmerz ihren Horizont. Sie blickt sozusagen in den Abgrund ihres Lebens. So steht es hier. Während sie weint, beugt sie sich vor und sie schaut auf die schlimmste Katastrophe ihres Lebens und sie muss das aushalten. Wir können das Dunkel nicht leugnen, aber wir können uns eines klar machen, wenn das Maria doch hier schon gewusst hätte, aber noch weiß sie es nicht. Wir können uns eines klar machen. Der Teufel ist ein super Theaterregisseur. Der hat schon eine Menge Oscars gewonnen, leider. Und der Teufel, der will niemals schöne Geschichten schreiben, der will immer Tragödien schreiben, der will, dass Leute in Sünde verloren gehen, dass sie in Drogensucht kaputt gehen, dass sie in Alkoholismus kaputt gehen, dass sie in was weiß ich was sich aufreiben und nicht ihre Bestimmung im Leben finden. Der will, dass die Geschichte schlecht ausgeht, dass Beziehungen zerstört werden. An solchen Geschichten ist er interessiert. Aber Ostern sagt dir jetzt etwas. Lass dich von dieser Kulisse nicht täuschen, sondern Jesus ist der Chef. Er ist der auferstandene Herr. Und niemals hat der Teufel ihn tatsächlich besiegen können, sondern Jesus lebt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das als erstes aus dieser Ostergeschichte mitnehmen. Wehr dich gegen diese Dunkelheit, die dich erdrücken will. Das hat eine geistliche Dimension, sondern stell dich dahin und sag, Herr, du siehst jetzt, was da in mir aufkommt. Aber ich möchte diese Dunkelheit dir geben, denn du bist der Sieger über alle Dunkelheit. Und du sollst die maßgebliche Kraft in meinem Leben sein. Es kommt der zweite Horizont in dieser Geschichte, was wir hier lernen. Wenn das doch so einfach wäre, sich mit diesem Wissen nun der Dunkelheit zu stellen. Unser Problem ist, dass unser Horizont begrenzt ist. Während Maria weint, ist ja eigentlich schon total viel im Gange. Also Jesus ist ja in Wahrheit schon auferstanden. Aber sie weiß es noch nicht. Sie ist noch voller Angst und voller Verzweiflung und sie ist völlig verwirrt über die sonderbaren Dinge, die da um sie herum passieren. Überall passieren sonderbare Dinge. Da sitzen Männer in irgendwelchen Gräbern rum. Wer ist das? Ist das die Friedhofsverwaltung? Da ist ein Stein weggerollt. Also die Geschichte ist überhaupt nicht mehr logisch. Aber sie kann das nicht ordnen, was dort passiert. Als ich ein kleiner Junge gewesen bin, hat mein Papa mich, ich komme ja aus Hamburg, mit auf den Elbdeich genommen und das war anbrechender Frühling und die ganze Elbe war voller Eis und Eisschollen. Aber weil die Wärme schon kam, war das überall am Knacken und am Krachen. Habt ihr schon mal Eis erlebt, was richtig laut ist, was Lärm macht? Meine Familie behauptet, ich hätte als kleiner Junge da geweint. Also dagegen verwehre ich mich, mir war das höchstens unheimlich, aber weinen. Was passierte da? Der Frühling brach die Eisdecke auf und überall waren sonderbare Geräusche in der Luft. Man konnte das überhaupt nicht erklären, warum plötzlich das Eis krachte. Das ist die Auferstehungskraft. Es kommen Dinge in Bewegung. Wie der Frühling den Winter bricht, so bricht die Auferstehungskraft die Verzweiflung und den Tod. Und wir müssen das immer wieder, daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Wenn wir in der Dunkelheit sind, dann haben wir einen sehr beschränkten Horizont. Also du hast einen beschränkten Horizont, sowas sagt man sich nicht gerne. Wir benutzen das, wenn wir jemanden eigentlich beleidigen wollen, wenn wir sagen, du hast einen beschränkten Horizont. Aber wir alle haben in Wahrheit das Brett der Diesseitigkeit vor unserem Kopf. Wir können nicht denken, dass jemand, der tot gewesen ist, ins Leben zurückgeholt wird. Und genauso können wir uns nicht vorstellen, dass etwas, was völlig zerstört ist in meinem Leben, geheilt werden kann. Das können wir uns nicht vorstellen, weil unser Horizont beschränkt ist. Aber es ist wichtig, dass du das heute aus dieser Ostergeschichte lernst. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Jesus ist ins Leben zurückgekehrt und er ist der Schöpfer, er ist der Meister des Lebens. Er kann dein Leben erneuern. Er kann dich auf eine neue Lebensbahn setzen und die Geschichte wird gut ausgehen, wenn er an deiner Stelle ist. Und das ist die gute, die fröhliche Botschaft der Ostergeschichte. Alle Ostergeschichten übrigens, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, die haben so eine lustige, so eine humorvolle Komponente. Also da steht immer irgendwie einer von den Jüngern auf dem Schlauch und kapiert nicht, was da eigentlich um ihn herum passiert. Eben haben wir schon gesehen, ne, die Hohepriester lassen das Grab bewachen, genützt hat das nichts. Die Ausgangssperre hat zu Ostern noch nie funktioniert. Ne, das ist Osterhumor. Das passt, das ist richtig. Menschliche Gesetze funktionieren an Ostern nicht und machen da auch überhaupt keinen Sinn. Aber das geht durch ganz viele Ostergeschichten. Guckt euch mal die Emmausjünger an. Die haben einen Reisebegleiter, der unterhält sich mit denen über das, was in Jerusalem passiert ist. Und was der sagt, kommt ihnen so komisch vor. Und dann sagt einer von den Emmausjüngern zu Jesus, sag mal, Alter, wo bist du eigentlich gewesen, als das in Jerusalem passiert ist? Er redet mit dem, der am Kreuz gehangen hat und auferstanden ist. Das ist Osterhumor. Ich könnte euch noch ein paar Stellen nennen. Eine ist in unserer Geschichte. Sie hält Jesus für den Gärtner. Das ist nicht schlecht und sie hat gar nicht mal so Unrecht, weil sie redet mit dem größten Landschaftsgärtner in der Weltgeschichte, mit dem Schöpfer der Welt. Sie redet mit dem Sohn Gottes selber. Das ist Osterhumor. Es gibt was zu lachen an Ostern. Wusstet ihr, also in der Kirche wird ja eigentlich nicht gelacht. Das ist ja eigentlich untersagt. Also ich hoffe, dass das bei uns nicht so ist. Aber in der katholischen Kirche gibt es eine Ausnahme, und zwar das Osterlachen. Also das ist Teil der katholischen Liturgie. In der katholischen Kirche darf in der Liturgie gelacht werden zu Ostern. Warum? Es hat zwei Gründe. A, der Teufel hat sich mit Jesus sowas von verzockt. Der hat doch wirklich gedacht, dass er Jesus einfach mal so schlucken könnte. Das war gewagt und eigentlich die größte Dummheit, die man sich nur vorstellen kann. Niemand bezwingt das Leben und den Schöpfer selbst. Das ist das Erste. Wir können den Teufel heute mal so richtig auslachen. Das Zweite ist aber, wir lachen auch über uns. Und Lachen kann gemein sein. Ne? Man sagt dann, wir lachen nicht über dich, wir lachen mit dir. Ne? Jesus lacht mit uns, wenn er dir heute sagt, dass dein Leben eine Zukunft hat. Und dass er dich einlädt, dass du dich ganz für ihn entscheidest, dass dein Leben gesegnet und gut werden kann. Und da geht es um eine Entscheidung. Und da ist ein Lachen mal angebracht. Nichts kann dich von dieser Liebe Gottes wegreißen, aber auch überhaupt gar nichts. Das Osterlachen. Das ist wichtig. Wir müssen kapieren, dass wir mit unseren Beobachtungen in der Osterzeit meistens daneben liegen. Und genauso ist es ja bei Maria hier auch. Sie sieht die zwei weiß gekleideten Engel da am Kopf und Fußende von Jesus sitzen. Sie sieht den Stein, der weggerollt ist. Sie sieht die Leichentücher, aber sie kann das nicht zusammensetzen und kann nicht die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Und es ist ja auch logisch, warum? Weil sie so ganz in ihrem Schmerz einfach noch gefangen ist. Das Einzige, was sie beschäftigt, ist der Leichnam. Kann sich nicht vorstellen, dass aus diesem Grab noch mal was Lebendiges rauskommt, sondern was sie interessiert, ist einzig und allein der Leichnam. Das ist auch so verständlich. Wer von euch mal einen Menschen verloren hat, wer trauern musste, der weiß genau, was da passiert. Unsere Blicke sind so verengt. Wir haben gar keine Kraft wahrzunehmen, was um uns herum passiert. Wir sind so beschäftigt, damit aufzuarbeiten und zu verarbeiten, dass unsere Aufnahmefähigkeit einfach getrübt ist. Das war damals so und das ist heute so. Heute ist es sogar manchmal noch ein bisschen komplizierter. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, der sich damit beschäftigt hat, wie Trauer in einer digitalisierten Welt aussieht. Trauer in einer digitalisierten Welt ist nämlich völlig anders. Heute haben wir nicht nur wie Maria einen Leichnam. Sie hatte ja sonst nichts. Jesus hat nichts hinterlassen. Da war nur die Leiche. Aber heute haben wir ganz viele Dinge, die Menschen hinterlassen. Wir alle hinterlassen Spuren im Internet. Ne? Wir haben Bilder im Internet, die kann man sich angucken, da klickt man drauf. Digitale Nachlässe. Facebook hat jetzt vor kurzem den Gedächtnismodus eingeführt. Das heißt, du kannst auf die Facebook-Seite des Verstorbenen gehen, es bleibt alles online. Du kannst dir die Videos angucken. Das ist eine ganz neue Welt. Und jetzt vor kurzem hat ein Gericht entschieden, dass es auch wirklich ein Erbrecht für Online-Accounts gibt. Bei wem gehört denn dann der digitale Nachlass? Also unsere Welt hat sich tatsächlich verändert. Aber vom Prinzip bleibt es immer das Gleiche. Ich war total erschüttert, wie eine Mama erzählt oder wie berichtet wird, eine Mama hat ihre Tochter verloren und das Handy ihrer Tochter ist aber noch da. Und dann schrieb sie ihr immer Nachrichten. Und ihr wisst ja, ne, bei WhatsApp, wenn die Nachricht von schwarz auf blau geht, dann wurde es aktiv gelesen. Und dann hat sie das Handy ihrer Tochter genommen, immer auf diese blaue Färbung gewartet, wenn sie es selbst gelesen hat. Ihre Tochter war nicht mehr da. Aber das gab ihr das Gefühl, dass der Mensch nicht weg ist. Das hat mich sehr berührt. Und das ist die Gedankenwelt in dem Moment von Maria. Für was anderes hat sie überhaupt keine Kraft. Und manchmal haben wir selber auch in unserer Lebenssituation für nicht mehr Kraft. Aber nun ist das Tolle, dass diese Geschichte ja nicht so aufhört, sondern nun wird ihr Horizont erweitert. Und jetzt lernt sie etwas über Gott, was sie vorher nicht wusste. Also wenn unser Horizont erweitert wird, also nehmen wir jetzt mal nicht den Glauben als Beispiel, sondern einfach das Leben. Das sind oft einprägsame Ereignisse, zum Beispiel ein längerer Auslandsaufenthalt und du siehst, wie andere Menschen leben. Vielleicht erkennst du plötzlich, wie reich du bist, weil andere Staaten so arm sind. Das ist so ein Augenöffner. Da wird unser Horizont erweitert oder wir lernen etwas Neues. Also ihr wisst, was ich meine. Horizonterweiterung. In der Bibel wird der Horizont immer durch ein Ereignis erweitert und zwar, indem Gott persönlich mit uns spricht. Das ist das Entscheidende. Und das ist auch der Kern in dieser Geschichte. Maria kann man aus ihrer Trauer jetzt in dem Moment gar nicht rausreißen. Nur durch eine einzige Sache ist das möglich, nämlich indem Jesus sie beim Namen nennt. Und da sind wir bei diesem lustigen Teil der Geschichte. Ihr Gespräch mit Jesus, das muss der Gärtner sein. Jemand anderes kann das einfach gerade nicht sein. Es wird nichts anderes Sinn machen. Wahrscheinlich hat sie ihn gar nicht richtig erkannt, weil sie so verheulte Augen hatte. Und was macht sie? Sie macht diesem Gärtner auch noch Vorwürfe. So kann man das nämlich verstehen. Wie kannst du den Leib von Jesus einfach umbetten? Das ist doch eine Frechheit. Wer hat dir das eigentlich erlaubt? Ich will hier trauern. Das ist mein Leichnam. Und Jesus hört sich das an und ihr habt wieder diesen Osterhumor. Und Jesu Antwort auf ihre Frage ist keine Antwort, sondern eine Unterbrechung. Ostern ist eine Unterbrechung. Wie sieht die Unterbrechung aus? Er nennt sie über ihren Namen. Und das ist übrigens bis heute so. Selbst bei den größten Gotteszweiflern und Skeptikern auf der Welt, wenn Gott einen Menschen beim Namen nennt, und das ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Gott, du spürst das einfach, dass er mit dir redet, dann hörst du auf, ein Atheist zu sein, ganz automatisch. Du erkennst den auferstandenen Christus. Und bei Maria war das umso mehr der Fall. Sie erkannte die Stimme Jesu wieder. Und Jesus hat ja mal gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie hat ihn nicht erkannt. Vielleicht hatte Jesus auch äußerlich, war das vielleicht auch eine Veränderung, hatte er den Auferstehungsleib. Ich glaube aber eher, sie hat einfach ihn nicht erkennen können, weil was im Kopf nicht möglich ist, ist auch nicht möglich. Aber die Stimme, die war unnachahmlich, wie für uns vielleicht die Stimme unserer Mutter. Oder die Stimme eines geliebten Menschen, die ist unnachahmlich. Und da weiß sie, Jesus steht vor ihr. Ich finde das so bezeichnend, weil wir stehen manchmal auch an den Gräbern unseres Lebens, wie Maria. Wir wollen nur noch Leichname pflegen. Ein bisschen Tradition oder aber uns im Schmerz suhlen. Und wir klammern fest an zerplatzten Träumen, an dunklen Erinnerungen, an Vergangenem. Und dann unterbricht uns Ostern, weil Ostern ist anders. Ostern ist auch nicht so ein bisschen, wir schauen zurück, wie es früher mal gewesen ist. Ostern unterbricht uns. Ostern ist keine Erinnerung an einen großen Mann, der vor 2000 Jahren starb. Also wenn du das heute Morgen erwartest, dass wir hier sitzen, um uns zu erinnern an eine große Persönlichkeit der Weltgeschichte, die vor 2000 Jahren gestorben ist, dann muss ich dich enttäuschen. Wenn das so wäre, müsste ich sofort mein Mikro hinlegen. Ich hätte euch nichts zu sagen, nichts. Dann wäre es vielleicht besser, über Napoleon zu sprechen oder Helmut Schmidt oder ich weiß nicht über wen. Das Entscheidende ist, dass ich mir sicher bin, dass in dieser Sekunde Christus bei uns ist. Dass er neben mir steht, er steht hinter mir. Und er steht bei euch. Und er kennt dein und mein Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht an unseren Gräbern stehen bleiben. Dass wir nicht da stehen bleiben, was wir vielleicht vermissen in unseren Schmerzen, in unserer Traurigkeit, sondern dass wir den Blick auf Jesus wenden. Dass wir nach vorne blicken. Und Jesus sagt dir, du kannst diesen Ort verlassen. Ich bin auferstanden. Meine Auferstehungskraft möchte in dir wirken. Wenn das passiert, ändert sich das Licht der ganzen Szene. Ich weiß nicht, in was für einem dunklen Theaterstück du gerade unterwegs bist. Vielleicht ist deine Szene nicht schön, die ist dunkel. Wenn Jesus den Raum betritt, dich beim Namen nennt, wird die ganze Szene hell. Und alles, was vorher komisch war und dunkel war, wird mit diesem Licht erleuchtet. Und als sie das versteht, die Maria, da fällt sie ihm zu Füßen und dann sagt sie Rabuni, auf Hebräisch heißt eigentlich mein Herr oder mein Meister. Sie erkennt das ist Jesus, der hier vor mir steht. Und von einer Sekunde auf die andere sind alle dunklen Wolken weg. Und es ist alles frei. Es ist nur noch Weite, nur noch großer Horizont. Aber jetzt passiert was ganz Wichtiges zum Schluss. Maria möchte jetzt Jesus in den Arm nehmen. In Corona-Zeiten können wir das gut verstehen. Endlich mal wieder jemanden drücken. Sie möchte ihn nur um den Hals fallen. Und jetzt sagt Jesus bei all dieser Wiedersehens-Osterfreude zu ihr, nee, tut mir leid, stopp. Einmal anhalten, bitte. Es hängt einfach damit zusammen, dass Jesus bei Maria spürt, sie möchte, dass alles wieder so wird wie früher. Sie möchte das mit Jesus durch die Lande ziehen und sie hat ihm ja so viel zu erzählen, aber Ostern hat ja etwas verändert. Er ist der auferstandene Christus. Er wird in den Himmel gehen und er wird sie berufen zu einer Lebensaufgabe. Es wird sich durch Ostern alles ändern. Ostern ist Veränderung. Es bleibt nicht, wie es war. Das ist etwas, was uns an Ostern übrigens alle immer beunruhigt. Die Ostergeschichten haben immer so was Komisches, weil Jesus sagt nicht, ey cool, jetzt lass uns mal wie früher abhängen. Sondern er sagt, ich sende euch hinaus in die Welt, um mein Evangelium zu verkünden. Er spricht mit Petrus, er arbeitet noch gewisse Dinge mit ihm auf, aber dann sendet er ihn aus in seine Aufgabe, die er hat. Und zu Maria sagt er, Maria, bitte nicht anfassen, Abstand halten. Sondern ich möchte, dass du jetzt die gute Nachricht verkündigst und den Jüngern sagst, was geschehen ist. Ostern setzt uns in Bewegung. Und deswegen sind Ostergeschichten immer etwas beunruhigend. Sie machen etwas mit uns, sie fordern uns heraus. Sie sind nicht die Wiederherstellung des Status quo. Also wenn du glaubst, wenn Jesus in dein Leben kommt, wird er einfach alles so in Ordnung bringen, wie du dir das denkst in deinem Leben, dann muss ich dich enttäuschen. Er wird es in den meisten Fällen noch besser machen. Aber er wird es vor allen Dingen auch anders machen. Und jetzt merken wir einen Teil an der Geschichte, der ist uns vorher vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber Maria hat sich immer für diesen Leichnam Jesu interessiert. Sie wollte für Jesus sorgen, sie wollte was für Jesus tun. Und jetzt kommt der große Landschaftsgärtner der Weltgeschichte und dreht alles um. Und er sagt, Maria, ich habe einen Auftrag für dich. Ich sag dir, wo dein Leben nun längst gehen wird. Ich berufe dich. Ich habe dich gefunden. Ich sorge für dich. So rum ist es viel besser und viel richtiger. Das sind die drei Osterhorizonte für heute Morgen. Osterhorizonte, als uns die Hoffnung aufging. Konrad Adenauer, da hat mal was gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr Konrad Adenauer kennt. Ihr seid ja die junge Generation. Die erste heute Morgen um 9 Uhr, die kannten alle Konrad Adenauer. Also ein ehemaliger deutscher Politiker, sehr berühmt. Er hat mal gesagt, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont. Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Und das ist die Osterbotschaft. Wir leben seit Ostern unter einem neuen Horizont, in einer neuen Kraft. Und diese Kraft, die wirkt in allen Menschen, die Jesus Christus vertrauen. Diese Kraft ist so groß, dass selbst das Grab für dich nicht mehr der letzte Ort sein wird. Und schon gar nicht wird es die Sünde sein, die dir den Garaus macht. Und die Verzweiflung und die Sinnlosigkeit. Sondern wer zu Jesus Christus gehört, der wird mit diesem neuen Horizont beschenkt. Und dieser Horizont, da kannst du leben. Da kannst du dein Ziel erreichen. Es lohnt sich, unter dieser Kraft zu leben. Und diese Kraft, die gibt uns sogar Hoffnung, wenn wir ganz verzweifelt sind. Ich habe euch hier einen Schlüssel in den Wolken mitgebracht. Das passt zur letzten Geschichte, die ich euch zum Schluss erzählen will. Weil diese Auferstehungskraft uns auch trösten kann, wo vielleicht Jesus scheinbar zu spät kommt. Und zwar habe ich einen Erfahrungsbericht euch mitgebracht, eines jungen christlichen Ehepaares aus den USA. Die beiden haben ihre kleine Tochter verloren. Und auf der Beerdigung steht der Vater am Sarg seiner kleinen Tochter. In Amerika gibt es diese Tradition, dass manche Särge abschließbar sind. Gerade bei Kindersärgen wird das gern gemacht. Und dann wird der Schlüssel auf den Sarg gelegt. Und der Vater hält diesen Schlüssel umklammert und er kann ihn nicht loslassen. Vor Trauer und vor Wut Gott gegenüber und vor Schmerz. Er nimmt diesen Schlüssel mit nach Hause und seine Frau beobachtet in den kommenden Wochen, wie er immer kranker wird. Er kann nicht schlafen, er kann nicht essen, er hat immer diesen Schlüssel in der Hand. Und eines Tages, einige Wochen später, wacht seine Frau auf, mitten in der Nacht, und sie sieht, ihr Mann liegt nicht neben ihr. Und sie geht runter ins Wohnzimmer und dort sitzt er mit der Bibel in der Hand und mit diesem Schlüssel in der Hand. Und sie sieht an seinen Augen, es hat sich was verändert. Er weint. Und dann liest er ihr folgende Bibelstelle vor. Offenbarung 1, Vers 18. Da steht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ein wunderbares Versprechen von Jesus. Und dann legt der Mann diesen Schlüssel auf den Tisch und dann sagt er zu seiner Frau, ich weiß, dass Jesus irgendwann diesen Schlüssel nehmen wird, um, und vielleicht hat er schon getan, um den Sarg unserer Tochter aufzuschließen. Ich weiß, dass unsere Tochter bei ihm ist. Und ich entscheide mich jetzt dazu, dem Herrn des Lebens zu vertrauen. Und ich nehme jetzt diesen Schlüssel und ich lege den in die Schublade und ich werde ihn nicht wieder rausholen. Und dann werde ich im Vertrauen auf Gott weitergehen. Schritt für Schritt, so wie meine Kraft reicht in der Auferstehungskraft Jesu. Das ist Ostern. Und ich wünsche euch, dass ihr das an diesem Osterfest ganz neu erlebt, dass die Dunkelheit, die Verzweiflung nicht das letzte Wort hat. Und wenn uns euer Horizont beschränkt ist und ihr auch nichts erkennen könnt, so könnt ihr darauf bauen, diese Horizonterweiterung, die kommt. Gott ist da und er trägt euch und er liebt euch. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir für dieses Osterfest und ich danke dir für die Erfahrungen von Maria von Magdala. Herr, sie hat das am eigenen Leib erlebt und was muss das für eine Erfahrung gewesen sein? Aber ich weiß ganz genau, Herr, dass du auch heute ebenso hinter uns stehst, ohne dass wir es vielleicht immer wissen, ohne dass wir es merken. Und dass du dich uns zeigen möchtest als der offenbarte Herr, als der auferstandene Herr. Und ich bitte dich das jetzt für jeden von uns, der das braucht. Herr, wir brauchen nicht irgendeine Lehre oder irgendwelche menschlichen Worte. Wir müssen unsere Stimme, nein, wir müssen unseren Namen von dir persönlich hören. Wir müssen dir begegnen. Und deswegen bitte ich dich, dass du das jetzt in dieser Sekunde tust, auch wenn wir gleich singen, Herr, dass deine Kraft der Auferstehung in diesem Raum wirkt und dass wir getröstet werden und dass wir erkennen, unter welchem neuen Horizont wir leben dürfen. Amen.